Ja, es funktioniert. Ja, hallo, vielen Dank, auch dass ich hier sein darf. Ich komme aus Darmstadt, leite da die Arbeitsgruppe Bioinformatik und ihr habt vielleicht die technischen Probleme am Anfang gesehen. Normalerweise können wir mit Computern besser umgehen. Ich komme auch ein bisschen vor wie Mario Barth mit diesem Headset. Das ist kein schönes Gefühl. Ja, Kreationismus, Kollektivismus, das ist ein Thema, wo ich in letzter Zeit lange drüber nachgedacht habe, nachdenken musste auch unter anderem. Und mir sind da ein paar Ähnlichkeiten aufgefallen, die vielleicht auch für den Informatiker ganz interessant sein könnten, beziehungsweise auch Probleme darstellen eben in der Informatik oder der gesellschaftlichen Akzeptanz von Informatik. Und das kann man immer so ein bisschen darauf zurückführen, dass die Leute nicht einsehen wollen, was komplexe Systeme sind, was sie können, was sie nicht können. Und dass es halt alles ein bisschen schwieriger ist, als sich Tante Erna das so vorstellt. Da habe ich mir gedacht, das passt jetzt eigentlich ganz gut hier hin, ne? Denn warum bin ich eigentlich hier? Also es ist jetzt eine Meinung, ich werde das versuchen ein bisschen zu unterscheiden zwischen Meinung und Fakten. Also Kreationismus und diese ganzen schrecklichen Kollektivismen sind irgendwo doch Gefahren für eine pluralistische und auch technologisch oder technologieaffine Gesellschaft. Wenn man sich diese Diskussion Stammzellentherapie, Sterbehilfe anschaut, dann sieht man eben auch, dass diese ganzen Sachen ganz massiven Einfluss auf Medizin und Naturwissenschaft haben und da irgendwann auch mal ein Schlussstrich gezogen werden muss. Jetzt bin ich halt Wissenschaftler und werde auch auf diesem Niveau versuchen, da zu argumentieren, sprich ich analysiere nicht die Argumente, die sind eher also nicht diskussionswürdig, aber sozusagen die dahinterstehenden Mechanismen, warum die Leute auf teilweise wirklich absurde Ideen kommen, bis hin zu sich zu lächerlich zu machen, selbst dieses Risiko einzugehen. Naja, und warum seid ihr ein nettes Publikum? Also ich sage jetzt mal, sonst sage ich immer Sie, ich versuche jetzt mal das Du und Ihr durchzuhalten. Also ich behaupte jetzt mal, dass Leute, die computeraffin sind, wie der Chaos Computer Club, sicherlich auch irgendwie ein bisschen wissenschaftsaffin sind. Die ganzen Bestrebungen rund um gesellschaftliche Entwicklung, IT, hinterlassen den Eindruck, als wenn die Community hier auch sehr an Transparenz orientiert ist. Ich habe auch eine starke Meinung, aber im Gegensatz zu so vielen anderen in Berlin werde ich euch nicht im Unklaren darüber lassen, was sie ist. Und ich werde euch nicht versuchen, hinters Licht zu führen, wie so manch andere aus Berlin. Der Hacker als solcher wird immer individualistisch wahrgenommen. Das Gegenteil von Individualismus ist Kollektivismus. Also das wäre vielleicht auch ein Thema für euch. Und ich habe sehr beeindruckt fand ich den Vortrag vom Udo Vetter vor ein paar Jahren hier. Sie haben das Recht zu schweigen, hieß der. Und da habe ich gemerkt, oh, auf diesem Kongress, da herrscht offenbar die Art von Humor, die ich auch mag. Und bei mir ist der Eindruck hinterblieben, dass hier ein gewisser Interesse am Lächerlichen und Absurden herrscht. Daher ist Kreationismus sicherlich ein schönes Thema hier. Also, auf gut Deutsch, ihr seid hier irgendwie ein dankbares Publikum, ich mache es mir einfach. Ne? Hoffentlich seid ihr auch Multiplikatoren. Ich will allerdings nicht verhehlen, dass da auch noch, wenn ich es schaffe, ich habe etwa 120 Folien, das heißt, ich werde es nicht schaffen, aber beim Sammeln des Materials bin ich halt auf ziemlich viel gestoßen. Ich habe auch noch ein paar Kommentare über Dinge, die ich auch gestern gehört habe, unter anderem im Vortrag vom Volker, die ich nicht eigentlich unkommentiert lassen möchte, weil sie eben auch an der Grundkrankheit Kranken, die ich eigentlich besprechen wollte. Also es gibt ein paar Vorbehalte, nicht gegenüber euch als Personen, aber gegenüber einigen Dingen, die mitunter gesagt werden. Außerdem, jetzt sind wir am Jahresende, für die, die zu viel vorm Computer gesessen haben und nicht sonst die Welt erlebt haben, 2009 war das Darwin-Jahr, ne? Und wir haben da uns eigentlich sehr schön engagiert, vor allem bei uns im Botanischen Garten gab es eine wunderschöne Ausstellung und auch in anderen botanischen Gärten eben zum Erbe oder zum intellektuellen Erbe von Darwin. Und insofern passt das jetzt, glaube ich, auch ganz gut zum Jahresabschluss, da noch ein bisschen was zu sagen. So, jetzt seid ihr ein dankbares Publikum, ihr seid Multiplikatoren, dazu habe ich euch jetzt verhaftet. Und da kommt gleich die Idee der Meme. Also Meme, das ist eine Idee von diesem Herrn Dawkins, oder mitunter auch eine Idee von ihm. Und das ist sowas Ähnliches wie Gene, nur halt, ne, im Kopf als mentale Gene. Also ich pflanze euch jetzt ein paar Ideen ein, ne, die transportiert ihr weiter, die replizieren also, vielleicht stille Postprinzip verändert ihr die, hoffentlich nicht so stark. Das sind dann die Mutationen, ne, und die guten Meme überleben. Dummerweise ist der Kreationismus ein sehr gutes Meme, er überlebt halt. Wissenschaft hat ein bisschen schwerer, aber im Grunde genommen, da es ja richtig ist, hoffen wir mal, dass es so bleibt. Ich habe jetzt in einigen Vorträgen haben die Leute am Anfang mal Fragen gestellt. Ich habe mal eine Frage. Wer hier im Saal würde nicht der Aussage zustimmen, dass die Entstehung der Arten, also der Pflanzen, Tiere, Bakterien, Viren, durch einen evolutionären Prozess irgendwie geschehen ist? Ganz ehrlich. Wer würde sagen, dass ein Kollektiv dem Individuum Rechte zugestehen kann, die das Individuum dann wahrnehmen kann? Und jetzt sage ich noch einen Druff. Wer würde sich als links bezeichnen im traditionellen Sinne? Okay. Wer würde sich als rechts bezeichnen? Das nehme ich jetzt nicht ernst. Es scheint sich hier um eine gebiaste Gesellschaft zu handeln. Ja, ich habe also sehr viele Arme beim Links gesehen. Also egal, wer jetzt wann, wie, wo den Arm gehoben hat, das werden sehr schwere 40 bis 60 Minuten für euch. Wenn ich denn soweit komme. Ups, jetzt haben wir eine Rückkopplung. Hier nicht mehr, dann bleibe ich hier stehen. Also grundsätzlich als Meme bitte mitnehmen, wenn auch sonst nichts hier mitgenommen wird. Ne? Das Vernünftige kann das Unvernünftige nicht tolerieren. Und das ist sicherlich eine Aussage, die ich auch so stehen lassen möchte. Weil in dem Moment, wo ich akzeptiere, dass irgendwelches blödes Zeug geredet wird, verzeiht übrigens, ich habe immer ein etwas lockeres Mundwerk. Also wenn ich anfange, etwas nicht faktenbasiert, das ist offensichtlich Falsches, irgendeinem normativen Kraft zuzubilligen, dann habe ich ein Problem. Ja? Und deswegen darf etwas, was als richtig erkannt wurde, dann auch irgendwann nur noch gelten. Und wenn ich mir das anschaue, ne, dann geht halt diese Idee der Vernunft schon weit zurück und da gab es schon die ersten Probleme mit dem Thema, ne? Vernunft, Glaube, Seele, ne, dieser ominöse freie Wille. Und das ist alles ein bisschen schwieriger. Und der Herr Descartes, das war sicherlich so einer der Ersten, der da ein bisschen was zu geschrieben hat, der hat halt diesen Dualismus erfunden. Nämlich dem Dualismus einmal zwischen, sieht man überhaupt den Pointer? Nee, ne? Also zwischen dem mechanistischen Körper auf der einen Seite und irgendwie einem beseelten Geist. Ne? Und der Hackner, der hat das sehr schön bezeichnet, also dass im Descartes'schen Sinne das Gehirn so eine Art Organ der Seele ist. Ne? Da sitzt halt irgendwie die Vernunft und macht so ihr Ding. Aber auch schon damals gab es Leute, die damit nicht so ganz zufrieden waren. Also dieser nett dreinlächelnde Herr hier unter anderem hat schon bis zu seinem Tod, ne, ganz hier in der Nähe, weil er ein paar Probleme zu Hause hatte, gesagt, dass der Mensch eigentlich nichts anderes als eine deterministische Maschine ist. Das hat ihm eben die Probleme eingebracht. Damals war Preußen noch ein sehr aufgeschlossenes Land, da durfte man solche Dinge dann sagen. Der Herr Voltaire hat das Ganze dann, oder ihn vielmehr, bezeichnet als den Hofatheisten von Preußen. Also Herr Voltaire ist eben auch nicht so ganz, ne? Das muss man immer so in der Perspektive sehen. Naja, jedenfalls, die Leute haben sich schon sehr früh eigentlich mit dem Thema beschäftigt, na, was macht irgendwie den Mensch aus und was grenzt ihn ab oder eben gerade nicht, grenzt ihn nicht ab, wo was sind Mechanismen? Und ich möchte einfach nochmal so eine Frage in den Raum stellen, die beim vielen ein unangenehmes Gefühl hervorruft, nämlich, die ist nicht von mir, ne, die ist von Daniel Dennett, was sind eigentlich die Produkte der Evolution? Biberdämme? Biber? Würde jeder sagen? Ja, ne? Biber sind irgendwie entstanden, ne, die haben irgendwie gelernt oder die vererbt, wie auch immer, Biberdämme zu bauen. Gut. Wenn das aber richtig ist, ne, dann ist der Hoover-Damm auch ein Produkt der Evolution. Ne? Und zwar einer technischen Evolution, aber natürlich auch sowieso der Evolution, weil der Mensch evolviert ist. Bei manchen hinterlässt diese Vorstellung, ja, dass unsere tollartige Größe, die wir uns selbst zuschreiben, auch nur evolviert ist, doch ein unangenehmes Gefühl. Ja, und der Herr Dennett, das ist er übrigens, also schon wieder so ein nett dreinblickender Herr, ne? Ich bemerke immer, dass bekennende Atheisten immer irgendwie sympathisch aussehen und ihnen fehlt irgendwie dieser verbissene Gesichtsausdruck. Ja? Und der hat ein wunderschönes Buch geschrieben, der ist also eigentlich Philosoph, ne? Aber der hat tatsächlich auch von Evolution eine Ahnung und hat ein sehr schönes Buch geschrieben. Wenn man ein bisschen Zeit hat, kann man schnell durchlesen, was Evolution und freier Wille tatsächlich gemeinsam haben und damit einhergehend natürlich auch die Freiheit des Individuums. Und er hat einfach festgestellt, ne, wenn es eben um Fakten geht, dann gibt es nichts anderes als Wissenschaft. Und zurückkommend auf dem Vortrag von Volker gestern, man beachte, hier steht Science, ne? Und nicht Natural Science. Also alle Wissenschaften, auch die Geistes- und Gesellschaftswissenschaften sind hier natürlich gemeint. Und das ist eine Offenheit, die findet man im angelsächsischen Raum durchaus. Ja, da kann der Philosoph auch mal mit ein bisschen naturwissenschaftlichen Kenntnissen daherkommen und seine Philosophie auch damit vereinen. In Deutschland haben wir da ein Problem, weil in Deutschland ist irgendwie das Thema intellektuell ein bisschen komisch definiert, sage ich mal vorsichtig. Das führt insbesondere dazu, dass hier der Kreationismus es teilweise sehr leicht hat, weil nämlich Naturwissenschaften hier irgendwie als so eine Art Wissen zweiter Ordnung gelten. Und das kulminiert dann in solchen Dingen wie, ne, naturwissenschaftliche Kenntnisse muss man zwar nicht verstecken, ja, das ist schon mal schön, danke, ne? Also ich als gelernter Physiker, jetzt Biologe, danke, ich muss mich nicht schämen, ne? Und, aber zur Bildung gehören sie nicht. Und solche Dinge, ja, also zu behaupten, dass das eine abgespaltene Sphäre ist, die bedeutet dann, dass Naturwissenschaften irgendwie als nicht so durchschlagskräftig gelten. Es ist nicht schön. Bezeichnenderweise ist das Buch, in dem das steht, in dem Vorwort auch noch Bildung. Ja. Naja, ein sehr enger Begriff von Bildung. Hm? Bildung, die Abgrenzung, na, jetzt stellen wir das mal gegenüber. Was sehen wir denn? Naja, die Biologie ist natürlich eine Wissenschaft und sie hat halt die übliche Methodik der Evidenz. Wie auch immer das jetzt genau funktioniert, auf die Details wollen wir da nicht. Der Kreationismus oder Intelligent Design, wie das jetzt verbrämt heißt, das hat juristische Gründe in den USA. Das ist ein ideologisch-politisch orientiertes System oder eben eine psychologisch getriebene Reaktion. Da komme ich vielleicht hoffentlich noch zu. Die Biologie, ne, als Kerntheorie ist eben die Evolution anzusehen, setzt einen kontinuierlichen Prozess voraus, wo eine Menge passiert mit eben den Lebewesen, die betrachtet werden. Und der Kreationismus behauptet, es sei alles ein gelenkter Prozess, wo es einen Gott gibt, einen Schöpfer oder verbrämt eine höhere Intelligenz. Ne, das ist auch wieder wegen der US-Juristerei, dass man da nicht Gott sagen darf. Evolution ist eine Adaption an eine sich dynamisch ändernde Umwelt. Es ist keine Optimierung, das möchte ich ganz deutlich betonen. Genetische Algorithmen, die bei Informatikern so beliebt sind, funktionieren deswegen so schlecht, weil Evolution nicht unbedingt notwendigerweise immer optimiert. Sie adaptiert. Der Kreationismus ist hingegen keine Adaption an irgendwas, sondern das setzt irgendeinen Plan um. Biologie ist eben nicht, oder Evolution ist nicht Zufall, das ist nämlich gerichtet, ne? Der Löwe lernt schneller zu laufen, weil die Antilope so schnell ist. Und die Antilope wird schneller, weil der Löwen auf einmal so schnell sind. Also gerichtet auf Geschwindigkeit. Es ist falsifizierbar, weil man nämlich Aussagen machen kann. Das glauben Kreationisten immer irgendwie nie. Und es ist reproduzierbar. Es gibt jetzt ein super tolles Experiment. Da sind 40.000 Generationen von E. coli-Bakterien betrachtet worden. Also 40.000 Generationen hintereinander. Und da sieht man ganz tolle Effekte, die man wunderbar mit Evolution erklären kann. 20 Jahre hat das Experiment gedauert. Hier, ne, Plan vorgegeben, gut. Biologie, und das ist jetzt das erste Mal, wo wir über komplexe Systeme reden, ne, hat was mit lokalen Regeln zu tun. Es gibt halt lokale Regeln und die Information, die ist halt verteilt. Ne? Der Löwe in Afrika braucht kein Wissen zu haben über den Eisbären irgendwo. Das interessiert ihn nicht. Deswegen sind es halt lokale Regeln, die in der Evolution gelten. Der Kreationismus muss natürlich eine zentrale Informationsquelle irgendwie annehmen. Ne? Es gibt halt eben diesen Plan, das ist nicht ein Fünfjahresplan, wie er mal so üblich war, eben in kollektivistischen Gesellschaften, sondern das ist sogar ein 2000 oder 6000 Jahre langer Plan. Noch schwieriger, ne? Der Fünfjahresplan hat schon nicht funktioniert. Und die Biologie, ja, ne, die setzt ist eben ein Erkenntnisprozess. Und es gibt Vorhersagen in der Evolution. Zum Beispiel bei Orchideen schon sehr früh. Aus den Charakteristika hat man geschlossen, wer das eigentlich bestäuben muss. Ne? Und das hat man dann irgendwie ein paar Jahre später, wann auch immer, wirklich gefunden. Ne? Das ist also falsifizierbare Vorhersagen, was nach Karl Popper eben eine Wissenschaft ausmacht, oder Naturwissenschaft, wenn man so will. Na gut, und, ne? Also das ist halt dogmatisch, das ist statisch. Und genau wegen dieses Unterschieds, spätestens hier, ne, ist Kreationismus eben keine Wissenschaft. Und weil es keine Wissenschaft ist, hat Kreationismus auch nichts in der Schule zu suchen, denn die Schule sollte die Leute irgendwie dazu ausbilden. Wenn ihr noch mehr von den Konfrontationsaussagen haben wollt, unterbrecht mich bitte nicht. Also es hat nichts in der Schule zu suchen, ja? Weil die Schule sollte die Leute dazu ertüchtigen, selbstständige Persönlichkeiten zu werden. An einen Plan, naja.
Und es ist eben falsch. Ne? Es ist keine alternative Sichtweise. Ne? Es ist keine Alternative, weil es keine Gleichwertigkeit hat. Sobald ich anfange zu reden, ja, man muss auch irgendwie die andere Seite, würde ich zumindest eine potenzielle Gleichwertigkeit behaupten. Die ist aber mittlerweile nicht mehr richtig, denn naturwissenschaftliche Evidenz, wahrscheinlich sind es Millionen von Gründen, so viele Paper gibt es wahrscheinlich, die Schöpfung widerlegen. Ja? Die Schöpfungstheorie, wie sie da so irgendwo steht, ist widerlegt. Punkt. Und deswegen ist das keine Alternative mehr. Da brauche ich nicht mehr drüber reden. Gut, es wird aber drüber geredet. Ich danke hier Herrn Zimek und Herrn Graf aus Gießen und Dortmund, beides Biologiedidaktiker. Die haben mal diese Aufstellung gemacht, wo eigentlich Schöpfung oder Evolution in den verschiedenen Bundesländern in welcher Klasse gelehrt werden. Und dann sieht man zunächst einmal, dass, also Grundschule ist eh nicht drauf, aber dass in der Grundstufe den Kindern also Schöpfungslehre beigebracht wird in den meisten Bundesländern. Und wenn Sie jetzt nochmal an das Mem denken, ne, hier wird schon mal ein Mem reingepflanzt. Insbesondere ist es ein schönes Mem, weil es sagt, da ist eine Vaterfigur, ne, die bestraft dich, wenn du abweichst. Jetzt wird also dieses Mem hier verankert und hier müssen dann Biologielehrer, haben es dann echt schwer, ein anderes Mem, nämlich das der Evolution, zu verankern. Schwer. Naja. Auch hier nochmal ein Dank an Herrn Graf und Herrn Zimek. Die haben eine Untersuchung angestellt, wie das denn so verteilt ist. Dann sehen wir das sozusagen bei den beiden großen Konfessionen, katholisch, evangelisch, na, da sind halt irgendwie 80% so mit der Realität im Einklang, ne? Pi mal Daumen. Aber bei Moslems und Freikirchlichen, da gibt es also tatsächlich noch nicht mal eine Mehrheit, die sagt, dass die Evolution eine wissenschaftlich anerkannte Theorie ist. Die glauben ernsthaft, das heißt das, hier ist Umkehrschluss, ne? Dass die meinen, dass in der Naturwissenschaft die Evolution noch irgendwie diskutiert wird, ob sie richtig oder falsch ist. Jetzt könnte man natürlich noch böse sagen, das hier, da sind auch eine Menge Agnostiker drin, ne? Und das sind hier eigentlich die beiden einzigen Gruppen, die ihren Glauben wirklich ernst nehmen. Also das Bild in den beiden Balken könnte noch ein bisschen schlimmer sein. Und das führt in Amerika zu ganz lustigen Dingen. Ne? Da werden also Biologiebücher oder sollen geändert werden. Da kommt dann so ein Sticker rein. Ne? Evolution is a theory, not a fact. Jetzt fängt also die Religion an, ja, zu sagen, was Biologie sein darf oder nicht sein darf. Das ist ein total totalitärer Anspruch, weil die sich auf einmal ausweiten auf Gebiete, naja, ne, die also inhärent damit nichts zu tun haben. Theologen übrigens finden das Mist. Ne? Es ist ja nicht so, das muss man natürlich auch sagen, es ist ja nicht so, dass das alle dann immer so sind. Hingegen habe ich noch nie einen Biologen gesehen, der einen Sticker haben will, der sagt, ne, nimm diese religiöse Schrift, welche auch immer, nicht ernst oder nicht wörtlich, ne, weil sie leitet an zu Menschenrechtsverbrechen, zu Völkermord und was wir sonst noch so alles haben. Ich kenne keinen Biologen, auch Herr Dawkins nicht, der manchmal vielleicht ein bisschen sehr ausgesprochen outspoken ist. In Deutschland beginnt das Thema übrigens auch schon sehr viel früher, als man so glauben mag. Ein sehr wichtiger Mensch ist hier Hermann Müller, der hat also eine ganz schöne Sache hier geschrieben, die Insekten als unbewusste Blumenzüchter, weil natürlich Insekten dadurch, dass sie bestimmte Blüten bevorzugen, deren evolutionären Vorteil ändern. Ne? Sie tun es unbewusst, okay, aber jetzt verändern sich die Blüten, dann passen sich die Insekten wieder an und so weiter, das ist Koevolution. Ne? Also dieses Paper ist ein Papier, ist eine wunderschöne Arbeit, wie Pflanzen tatsächlich evolvieren aufgrund des Drucks, den Insekten auf sie ausüben. Auch Darwin selber hat über Orchideen geforscht. Das passiert Mario Barth bestimmt nicht. Ne? Hat über Orchideen geforscht, ne? Eben genau wie Hermann Müller. Und Hermann Müller ist auch irgendwann mal in ein Problem gelaufen, ne? Nämlich 1877. Ich danke übrigens Stefan Schneckenburger, den Leiter von unserem Botanischen Garten, der hat mir die Folien überlassen hierzu. Da fingen nämlich irgendwelche Pfarrer und die Presse, da komme ich gleich zu, an, seine Ablösung zu fordern, weil er doch tatsächlich gewagt hat, Evolution in der Schule zu unterrichten, und zwar in Lippstadt. Das ist jetzt für die, die nicht nur aus Nordrhein-Westfalen kommen, nicht gerade das Zentrum der Welt. Da gab es einen Besuch, dann wurde da irgendwie eine Ermahnung ausgesprochen. Herr Müller musste Prozesse führen, um seinen wegen Verleumdung, freier Rede und so. Da musste sogar ein Minister mal irgendwann zurücktreten. Und 1882, das ist keine direkte Kausalität, da gibt es noch andere Effekte wohl, aber jedenfalls wurde Biologie in Preußen verboten, also in der Schule. Spannend. 26 Jahre später, dumm, durfte man wieder mal über Biologie in der Schule reden. Also das Thema beschäftigt die Menschen schon länger. Und was dann so in der Presse steht, ne, ein Pfarrer konnte sich nicht zurückhalten, nehmt eure Kinder in Acht. An der Realschule zu Lippstadt besteht ein geistlicher Notstand, wie er größer nicht gedacht werden kann. Die Entwicklungstheorie mit offen ausgesprochener Verachtung des christlichen Glaubens. Wir wissen nicht, wann die vorgesetzte Behörde solchen geistigen Verwüstungen ein Ende machen wird. Schön, ne? So much for hate speech. Okay. Jetzt hat Hermann Müller ähnliche Reaktionen hervorgerufen, neulich bei einer Ausstellung eben im Rahmen des Darwin-Jahres an der Technischen Uni Dortmund in der Universitätsbibliothek. Da lag ein Gästebuch aus und die folgenden Zitate sind einfach wortwörtlich übernommen, also inklusive der Probleme, die da drin sind. Ich habe das einfach abgeschrieben. Darwin, nicht Müller, hat die Theorie auf die Welt gesetzt, damit der Glaube in Vergessenheit gerät. Neben den offensichtlichen Orthographieproblemen hat das auch noch ein anderes Problem. Darwin hat natürlich nicht das gemacht, um den Glauben zu bekämpfen, sondern um die Natur zu beschreiben. Ne? Die Zielsetzung, die hier unterstellt wird, ist falsch. Eine dumme Theorie, die unserem Ursprung von Adam und Eva widerspricht. Und jetzt der Beste. Wenn die erste Zelle von nichts entstanden hast, ist gleich wie ein Boeing 747 aus Schrott allein entstehen konnte. Schöpfungstheorie ist die einzig wahre Realität. Gut. Wenn ich das genommen hätte, wäre das für mich wahrscheinlich auch irgendwann. Ne? Also das ist das Standardargument, ne? Das mit dieser Boeing, das hat er einfach nachgeplappert, das kommt immer. Das ist aber falsch. Ne? Die erste Zelle ist eben ganz langsam entstanden, graduelle Evolution. Ne? Die ist nicht instantan, war da eine Boeing, ne? Da war erstmal irgend so ein Flieger mit halbwegs tauglichen Flügeln, dann kam ein Motor dran, dann eine Jet Engine und so weiter. Ne? Das ist ja nicht kapiert, worum es eigentlich geht. Und Herr Graf, ich empfehle diesen Vortrag, den kann man im Internet gucken, der hat eben das Ganze dann am Vortrag in Karlsruhe einfach nur zusammengefasst, dass er überrascht war, welche Aggressivität dahinter steckt und dass dann Aggressionspotenzial ist. Und da Fefe ja, ich weiß nicht, ob er hier ist, eine gewisse Popularität in diesem Kreise genießt, möchte ich mal eine letzte Aussage von ihm übertragen. Nämlich immer sagen Kreationisten, es müssen Gegenbeweise oder Beweise kommen. Ne? Und ähnlich wie bei der Wikipedia-Löschdiskussion, was auch schon leicht kollektivistisch ist, also die Leute, die da agieren, ne? Ist es einfach so, die Frage nach konstruktiven Gegenvorschlägen ist immer rhetorisch gemeint gewesen. Genau das gilt auch in dieser Kreationismusdebatte. Die wollen es gar nicht hören. Ne? Man kann unendlich viele Beispiele bringen. Es interessiert im Grunde genommen nicht. Und das Erste, was dann immer kommt, ne? Das ist ja nur eine Theorie. Was natürlich auf dem umgangssprachlichen Niveau, ne, also es ist eine semantische Spielerei, weil die Theorie ist das höchste der Gefühle in der Naturwissenschaft. Ja, das ist der Kulminationspunkt, ja, der Kristallkern der Erkenntnis. Und erst wenn man eine Theorie hat, dann hat man es verstanden. Aber wer bin ich? Ne? Ich zitiere da lieber jemand anderen. Ne? Nichts ist so praktisch wie eine gute Theorie. Und ich bin nicht derjenige, der einen Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichts kritisieren möchte für diese Aussage. Einer der letzten Verteidiger oder letzten Institutionen, die Ratio in diesem Land verteidigt. Also, ich lasse es einfach mal dabei und hau den Kreationisten das Gegenargument um die Ohren, das eben nicht so praktisch ist wie eine Theorie. Das Geile ist, dass Kreationismus sogar selber mal betrachtet werden kann, eben als evolvierendes Meme. Ja? Und die Existenz des Kreationismus ist eigentlich schon der Beweis, dass was evolvieren kann. Ne? Weil es gibt einen äußeren Druck, das ist in diesem Fall ist das, wenn ich jetzt aus Amerika bleibe, the First Amendment to the Constitution. Und da steht dann tatsächlich drin, Congress shall make no law respecting an establishment of religion. Ne? Also die Regierung, und deswegen haben die auch immer noch ein Problem im Vatikan, ne? Die dürfen nicht eigentlich wirklich eine Organisation in irgendeiner Form juristisch, also auf denen mit gleicher Augenhöhe irgendwie agieren. Ne? Jeder hat zwar die ne, Free Exercise, aber die Regierung darf nicht irgendwen mehr bevorzugen und natürlich gibt es auch noch Free Speech, ne, was für Lehrer zum Beispiel dann gilt. Na gut, und wenn das dann evolviert, ne, also erstmal fangen wir an, 1925, State of Tennessee, da gab es ein Verbot, die göttliche Schöpfung anzuzweifeln. Ja. Naja, das hat Herr Scopes dann weggeklagt. Dann geht es weiter, also von einem Verbot. Dann haben sie sich gedacht, okay, den Druck müssen wir jetzt anders nehmen, wir machen eine andere Strategie, ne? Da evolvieren sie schon oder mutieren. Dann sagen sie, Steuergelder dürfen nicht verwandt werden, um Evolution zu publizieren. Na, das ist dann aber auch entschieden worden vom Supreme Court. Nein, natürlich dürfen Steuergelder, weil Evolution eben keine Religion ist. Das hat der Supreme Court schon 73 da festgestellt. Dann gab es die nächsten, da ist wieder ein bisschen was, hat sich was geändert, ob jetzt Young Earth Creation, also das sind die, die sagen, die Erde ist 6000 Jahre alt, Noahs Flut hat den Grand Canyon ausgewaschen und Südamerika und Afrika haben sich innerhalb von 40 Tagen getrennt. Ja. Hey, also auch verboten. Ihr seht, der selektive Druck hier auf die Argumente, Anführungszeichen Argumente, der wird hier vom Supreme Court faktisch ausgeübt, ne? Und die adaptieren ihre Dinge immer daran. Ah, dann hat Kalifornien gesagt, es ist sogar in Ordnung, Evolution zu unterrichten. Dann Arkansas, ne? Jetzt heißt das Ding auf einmal Creation Science, ne? Nicht mehr Kreationismus, sondern jetzt ist es auf einmal Science. Das ist eine Religion, ja? Dasselbe nochmal im selben Jahr, naja. Capistrano ist auch relativ bekannt geworden und der letzte, glaube ich, war Kitzmiller. Jetzt heißt es nämlich auf einmal Intelligent Design, ne? Um das ein bisschen wieder zu verbrämen. Und anhand der ändernden Begriffe sehen wir, dass die versuchen, sich zu adaptieren. Ne? Sie haben also bewiesen, es gibt Evolution. Glückwunsch. Und wenn nichts anderes weiterhilft, ne, dann ziehen wir halt den Godwin aus dem Hut. Ne? Und ich muss jetzt vorsichtig sein, ich habe dieses Zitat aus Spiegel Online genommen. Ich habe es nochmal versucht gegenzuchecken. Es steht wörtlich so auch im Kölner Stadtanzeiger, was entweder bedeutet, die haben voneinander abgeschrieben oder das ist eine schriftlich veröffentlichte Rede. Ich weiß es nicht. Also es kann sein, die Qualität des deutschen Journalismus mal in Betracht gezogen, dass dieses Zitat nicht stimmt. Ja? Also Vorsicht, aber ich, ne, wenn ich es mir mal anschaue, ne, wenn ich eben nicht weiter weiß, ne, dann beziehe ich mich auf die Nazis. Ähnlich wie einst die Nationalsozialisten in einzelnen Menschen primär nur den Träger des Erbguts seiner Rasse sahen, definiert auch der Vorreiter der neuen Gottlosen, der Engländer, Richard Dawkins, den Mensch als Verpackung der allein wichtigen Gene, deren Erhaltung der vorrangige Zweck unseres Daseins sei. Also dem Redenschreiber von diesem Herrn Meissner, der hat eine gewisse Popularität oder besser gesagt Unpopularität im Kölner Raum erreicht, dem Redenschreiber, dem würde ich eigentlich gerne fragen, ja, ist jetzt eigentlich die Staatsbürgerschaft so wichtig? Also für mich, ich meine, da steht nicht der grauhaarige Richard Dawkins und da steht nicht der 1,75 Meter große Richard Dawkins, sondern der Engländer. Scheint irgendwie wichtig zu sein. Mir ist es ehrlich gesagt egal, ob der aus Burkina Faso oder sonst woher kommt. Gut, lassen wir den kleinen Seitenhieb mal weg. Was natürlich hier auch nicht verstanden worden ist, ist, dass wenn ich das genetisch betrachte, der nicht der vorrangige Zweck ist, sondern der ausschließliche. Ne? Okay, wir sind keine Biologen. Aber jetzt kommt das ganz Schlimme, ja? Das Erbgut seiner Rasse. Nein. Für einen Evolutionsbiologen macht dieses ganze Zeug keinen Sinn. Ja? Und was die Nazis da behauptet haben, ist keine Biologie. Das ist noch nicht mal Vulgärbiologie, das ist dummes Zeug. Weil, ne, es gibt bestenfalls phänotypische Unterschiede zwischen den Menschen. Aber durch die graduelle Evolution macht es überhaupt keinen Sinn, von Rassen zu reden. Das ist absurd. Und jemand, ne, der das dann wieder wirft als Godwin's Law, ne, hat sich nicht damit richtig beschäftigt. Und das ist echt traurig. Und vor allem ist es traurig, dass das so unkommentiert stehen geblieben ist. Deswegen habe ich das heute mal, ja, beim freundlichen Publikum mal so gesagt. Ja. Also die Rassenlehre ist biologisch Unsinn. Punkt. Ja, das sind Verräter an der Biologie. Lass ich mal so stehen. Ach so. Habt ihr? Okay. Wer noch ein bisschen mehr über den Arbeitgeber von dem Herrn erfahren möchte, dem empfehle ich die Sendung von diesen beiden Herren hier. Die haben vor kürzlich eine Sendung gemacht. Und glaubt mir, diese Sendung anzuschauen, ist ein Heidenspaß. Und ganz ehrlich gesagt, dieser Heidenspaß, der ist besser als die Höllenqual, die uns sonst da versprochen wird. Okay. Eigentlich weiß man das auch schon seit Jahrhunderten, ne? Weil dieses First Amendment, das ist von 1791, das ist verabschiedet worden und sozusagen justiziabel geworden. Aber das kann man auch nochmal deutlicher sagen, ne? Zivilisation beginnt genau da, wo Staat und Kirche voneinander getrennt sind. Und nur da. Ne? Eine Aussage, die lasse ich mal so stehen. Wenn das nicht gilt, ne, dann passiert sowas. Das passiert, wenn man als Evolutionsbiologe ein bisschen sich exponiert, wie Herr Dawkins das tut, dann kriegt man solche E-Mails. Ne? Also dieser Herr, der diese E-Mail geschrieben hat, will also eine christliche Republik in den USA ausrufen. Im Iran gibt es eine islamische. Ne? Und dann werden wir gottlose Länder mit einer Invasion überziehen und alle eure Anhänger töten. Was ist aus dem Schönen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst geworden, fragt man sich dann. Gott, den Rest von dem Zeug lassen wir mal. Und dass die Jungs ernst zu nehmen sind, zumindest Teile von denen, sieht man daran, es gibt die sogenannte Wedge Strategy, das kann man im Internet googeln. Also funktional sind sie nicht so doof, die haben sich schon genau überlegt, wie sie das jetzt durchsetzen. Der erste Satz von diesem ominösen Dokument, ne, für Renewal, naja, ne, ist also ne, die Aussage, dass menschliche Wesen aus dem Bild, nach dem Bild Gottes geschöpft worden sind, ist das fundamentale Prinzip der westlichen Zivilisation. Etwas Falscheres kann man gar nicht sagen, ja? Weil der Unterschied der westlichen Zivilisation zu allen anderen ist eben gerade das Abtrennen von Religion in eine Privatangelegenheit und im öffentlichen Ding, ne, wie wir sie seit der Aufklärung haben. Und Creation in the image of God gehört eben gerade nicht dazu. Also sie beginnen entweder mit einer Lüge oder mit einem, ich habe es nicht verstanden. Und dann kommen so Dinge wie, dass Materialisten die Existenz objektiver moralischer Standards verneinen. Falscher kann es nicht sein. Ne? Man kann jetzt lange über Kants Gottesbild reden, aber das ist sicherlich nicht das der Kreationisten. Dafür war der Mann ein bisschen zu intelligent. Und der kategorische Imperativ ist natürlich ein objektiver moralischer Standard, der explizit ganz knallhart bewiesen, also argumentiert werden kann. Ne? Dann kommen so Sachen wie, dass die persönliche Verantwortbarkeit unterminiert werden soll, angeblich, ja, durch so schlimme Materialisten, zu denen eben auch Evolutionsmenschen gehören. Das ist natürlich auch falsch, ja, weil also es gibt halt gerade einen freien Willen, weil es Determinismus gibt. Andernfalls gäbe es keinen freien Willen. Da können wir gleich vielleicht noch drüber reden. Und dann kommen wir hier zum totalitären Anspruch. Ne? Also die Designtheorie muss alle Bereiche praktisch durchdringen, sowohl das religiöse, das kulturelle, das moralische und das politische Leben. Es ist ganz klar, ne, worum es hier geht. Hier geht es nicht darum, nur ein bisschen Biologie zurückzudrängen. Ja? Hier geht es um was ganz anderes. Ja, und wie machen sie es? Und deswegen heißt das Ding The Wedge, ne, der Keil. Ne, die wollen den schwachen Punkt identifizieren und dann Keil reinhauen, um den Baum der Evolution zu killen. Ne? Gut. Was haben sie sich dafür ausgedacht? Naja, ne, Publikationen, die Wissenschaft, die Bildung, Schule und Universitäten. Weil wenn man da ansetzt, ne, pflanzt sich das irgendwann fort. Da haben sie übrigens einen evolutionären Gedanken drin. Fällt mir gerade auf. Naja. Und sie sind dann angeblich bereit, auch zu diskutieren. Also ich will mit denen inhaltlich gar nicht diskutieren, weil ich rede auch nicht darüber, ob 1 plus 1 gleich 3 ist und ich rede auch nicht darüber, ob die Erde eine Scheibe ist. Das ist auch widerlegt. Ne? Deswegen brauche ich auch nicht darüber zu reden, ob Schöpfung gilt. Aber wir können natürlich mal darüber reden, warum diese Leute ernsthaft ein nicht mit der Realität in Einklang zu bringendes Bild vertreten, ne? Und das mal wissenschaftlich analysieren. Und wenn wir dann mal The Wedge in Action sehen, ne? Dann gibt es hier halt Leute, die dann einen Doktortitel erwerben in Christian Education oder irgendwie sowas. Und dann gibt es also die schöne Einheit von Kreuz, Bibel und Flagge, weil wie ja jeder weiß, war Jesus ja auch ein US-Amerikaner. Ne? Und, und weiß, ne? Das ist natürlich auch ganz wichtig. Und das Ganze ist natürlich auch eine Geschäftemacherei, ne? Da kriegen irgendwelche Leute einen hübschen Titel. Ne? Und wenn man dann, die ist gerade geleakt worden, seine Doktorarbeit guckt, ihr könnt es wahrscheinlich hinten nicht lesen, das ist 9 Nadeldrucker. Hallo, mein Name ist Kent Hovind. Ich bin ein Creation-Evangelist. Ich lebe in Pensacola, Florida. Ich kenne die Texte noch. Bei uns hießen die früher, mein Name ist Lukas, ich war mit meinen Eltern in Italien im Urlaub. Da war der Himmel blau. Ne? Gut. Ich habe dann mal gegoogelt, ich habe eingetippt Dissertation und Kernphysik, damit das nichts mit Evolution zu tun hat. Und die, was ich jetzt zeige, die haben nichts mit Kreationismus zu tun. Nur mal zum Vergleich. Ja? Eine echte Doktorarbeit, also eine richtige Doktorarbeit. Ne? Die Masse eines Atomkerns ist eine fundamentale Größe, blablabla, in ihr spiegelt sich die Nukleonen. Diese ist durch Blub, den Unterschied der Gesamtmasse. Seht ihr, da steht nicht einmal das Wort ich. Ne? Weil hier wird nämlich sehr deutlich von der Persönlichkeit, persönlichem Ding und einem objektivierbaren Sachverhalt abstrahiert. Ne? Hingegen unser Doktor der Christian Education, ne? God will be their judge, also Evolutionsanhänger. Ne? This topic is personal for me, it's not just academic. Das schreibt er mitten irgendwo in seiner Doktorarbeit. Also wenn ich Gutachter dieser Doktorarbeit gewesen wäre, ich hätte eine interessante Disputation mit dem Mann gehabt. So, was ist eigentlich akademisch, ja, und wissenschaftlich und so, aber gut. Und dann jeder, der sagt, dass die Bibel ein Mythos ist und nicht wahr und bla 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 und dass der Genesis, die Genesis-Geschichte auch falsch ist, dann attackieren sie mal gerade die Basis meines Glaubens. Ja, dann wird man erwachsen, ne? Weil so ist das halt, wenn Leute nicht mit einem übereinstimmen, ne? Da muss man halt mit leben. Ne? Achso, könnt ihr nochmal? Ich habe hier so ein paar Folien, die... Oh nee. Das ist jetzt allerdings ein sehr weit gespanntes Phänomen. Ne? Wir haben also einmal einen islamischen Kreationismus. Dieser Herr verteilt Bücher, Hochglanz, zweibändig. Wie heißt das? Die Schönheit der Schöpfung oder so ähnlich? Atlas der Schöpfung. Das ist an alle Universitäten, Bibliotheken und so weltweit gegangen. Ne? Wer das finanziert hat, mich würde es mal interessieren. In der guten alten Sowjetunion war Evolution auch ganz böse, ne, weil die natürlich dem Klassenparadigma nicht entsprochen hat, weil da war irgendwie Zufall drin. Aber es gibt ja laut Marx angeblich einen geschichtlichen Determinismus. Falscher kann es nicht sein. Ja. Und deswegen hat tatsächlich in der Sowjetunion haben Leute daran gearbeitet, so eine Art Arbeiterklassenevolution oder Biologie zu definieren. Das ist schon spannend, sage ich mal. Das hatten wir auch mal in Deutschland, da war es allerdings Physik. Ne? Da gab es dann die deutsche Physik, weil die allgemeine Relativitätstheorie nicht sein durfte, weil die war ja von jemandem, der nicht, also ne, von Herrn Einstein. Und das war dann für die Nazis schlecht. Ne? Und das hier, also jetzt mache ich auch schon wieder einen Godwin, ne? Man kommt nicht drum hin. Dann habe ich gelernt, es gibt Raleighianer oder so ähnlich. Das ist faktisch dieselbe Geschichte wie in der Bibel, nur mit Außerirdischen. Ne? Also da gibt es einen Außerirdischen. Also angeblich, ne? Ich habe es nicht nachgelesen, ich habe wenig Zeit. Ich habe das aber als Quelle aus der schönen Sendung Bullshit von Penn und Teller. Und also das fasst zusammen. Und dann gibt es noch diese lustige Organisation, die macht faktisch dasselbe. Ich habe jetzt letztens gelernt aus der zuverlässigen Quelle South Park. Dass tatsächlich, also die glauben, dass irgendwie in irgendeinem Vulkan irgendein Außerirdischer ist, da sind irgendwelche Seelen, Titanen oder so rausgekommen, haben dann irgendwie, also wie gesagt, das ist halt im Grunde genommen irgendwie ne, alles, nur nicht Evolution. Das ist eine andere Diskussion, die machen wir jetzt hier nicht. Und wie gesagt, als Quellen Penn und Teller und South Park, das ist sicherlich zuverlässiger als die deutsche Medienlandschaft insofern. Naja, und wenn wir den muslimischen Kreationismus angucken, das hat interessante Dinge, die jetzt vielleicht wieder den CCC sehr interessieren werden, weil diese Webseite von Richard Dawkins, die ist ziemlich groß, das steht viel drauf, die ist also tatsächlich wohl in der Türkei gebannt, die darf man nicht mehr lesen, weil die hat irgendwie die religiösen Gefühle, die auch so wertvoll von irgendwem verletzt, der nicht. Ne? Und jetzt wird das also gesperrt, weil er halt Evolution behauptet. Und das wird gemacht mit Internetsperren. Und jetzt ziehe ich noch einen Godwin, ne? Das ist halt wie damals bei uns ne? Mit der deutschen Physik. Da durfte auch eine anerkannte Theorie ne, auch nicht publiziert werden. Da wurden Bücher verbrannt und Internetsperren, das ist ja das moderne Äquivalent zu Bücherverbrennung. Ne? Also da sehen wir schon eine große Übereinstimmung. Passend. Naja, und ich hoffe jetzt aber auf was anderes, nämlich auf den Streisand-Effekt. Jetzt komme ich wieder auf das Meme. Ne? Ihr müsst dem ja nicht zustimmen, aber noch können wir ja Bücher kaufen hier. Also lest sie mal. Ja? Wie gesagt, da kann man viel drüber diskutieren. Ist man auch nicht vielleicht unbedingt hundertprozentig immer in Übereinstimmung. Also das ist ein Klassiker hier, ne? Das ist schon 30 Jahre alt, aber immer noch schön zu lesen, er kann auch gut schreiben. Und das ist sein neuestes, ne? The Greatest Show on Earth, die Evolution eben. Lesen, nicht glauben, sondern anerkennen. Ja? Glauben braucht man Evolution nicht, das ist der Vorteil. Und ich habe nur noch 5 Minuten und kriege gleich die Krise. Gut. Also es gibt halt unendlich viele Beweise, ja, oder was heißt, also konsistente Beobachtungen, ne, wie die Naturwissenschaft das so macht, ne, da gibt Radioaktivität und bla, die geografische Verteilung. Die Reaktion der Kreationisten ist eine ausweitende Argumentation dagegen. Also erstmal darf der Mensch nicht vom Tier abstammen, ne? Okay. Dann sagt man aber, naja, das ist so und so, dann dürfen auf einmal die Tiere sich nicht evolviert haben. Jetzt haben sich die Tiere, okay, ne, ja, aber dann stimmen die Fossilen nicht. Ja, dann sagt man, ja, guck mal, aber überall weltweit, mit keiner einzigen Ausnahme, ja, liegen die alle in den richtigen Schichten übereinander. Ja, ne, dann stimmt die Plattentektonik auf einmal nicht mehr, also stimmt die Geophysik nicht. Ne? Dann sagt man, naja, guck, ne, aber durch Radioaktivität kann ich beweisen, dass die so und so alt sind. Dann sagt man, naja, aber das sind irgendwelche Naturkonstanten, die sind von Gott geändert worden, weil und überhaupt. Ne? Also stimmt auf einmal die Kernphysik nicht. Ja, und irgendwann sind wir bei einem Punkt, ne, da stimmt dann gar nichts mehr. Sondern es gilt halt nur noch die absolut glücklich machende Wahrheit. Das wird diese ganze Missing-Link-Problematik. Ich will, also jetzt fange ich schon in inhaltliche Diskussion. Den Text lese ich jetzt nicht vor. Also was eben eine Erklärung, die Schöpfungslehre nicht beherzigt, ne, ist das schöne Prinzip des KISS, Keep it simple, stupid. Ne? Weil die beste oder die einfachste Erklärung ist die beste, ne? Das ist Occam's Razor. Und das ist auch deswegen wissenschaftstheoretisch besser, weil die leichter zu falsifizieren ist. Je einfacher die Theorie, desto einfacher kann ich sie auch falsifizieren und damit hat sie höheren Wert. Ne? Weil wenn ich sie nicht falsifiziere, dann gilt sie ja immer noch wie Evolution. Dass lokale Regeln auch Ordnung erzeugen können, kleines Beispiel, zelluläre Automaten, wer sie kennt, also wenn das keine Ordnung ist, dann weiß ich es nicht, ne? Und das ist ohne Plan entstanden, das ist eine lokale Regel. Chaotische Systeme kennt jeder, vor allem wenn man da mal rausguckt, ne? Und dann gibt es noch diese schönen Dinge, ne? Da wird jeder sagen, oh guck mal, Bäume, das ist aber nicht richtig, die sind kreiert als Grammatik, ne? Das sind die lokalen Regeln, die die Verzweigung von Ästen machen und guck mal, ne, sieht aus wie. Und die Komplexität der Realität sieht man dann, wenn ich lege das hier dem Informatiker nahe, auch mal nach draußen zu gehen, ne? Und sich die Schönheit der Natur anzuschauen. Das sind jetzt keine gerenderten Bilder, das ist Realität. Ja? Also wenn das nicht schön ist, dann weiß ich nicht was. Und das ist Evolution, ja? Dass da grün ist. Ne? Und so. Das ist toll. Gut, also Kreationismus andererseits ist halt zutiefst anti-intellektuell, ist wissenschaftsfeindlich, weil das ganze Prinzip auf den Kopf dreht praktisch. Diese semantischen Spielchen sind nur noch armselig. Naja, da steckt eine Ideologie hin, ne, hinter, eine unkritische Gesellschaft irgendwo, muss man denen leider unterstellen. Dann wird immer polemisiert, ne, also das wäre der Niedergang der Moral. Ich finde immer, wenn jemand sagt, wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es keine Moral. Das verrät viel mehr über den, der was sagt, ne, als über, naja. Und ich finde es menschenverachtend zu sagen, wir sind nicht evolviert, weil, naja, wenn da jemand ist, der, ne, also dann hat der ja einen höheren Stellenwert und dann gibt es etwas, was wichtiger ist als Menschen. Und das führt zu einem Kollektiv. Und dieses Kollektiv hat dann auch jedes Recht, sich mal über das Individuum hinwegzusetzen. Ne? Das finde ich nicht so schön. Und jetzt möchte ich noch eine launige Bemerkung machen. Die funktioniert eigentlich wirklich nur in Englisch. Ich wäre eine deutsche Übersetzung. Ne? Also in einem Punkt, finde ich, kann man Kreationisten doch zustimmen. We evolved, creationists didn't. Ich merke, einige können ein bisschen Englisch. Es gibt auch eine andere Seite, das muss man auch ganz klar sagen. Es gibt also Kleriker in den USA, da haben jetzt schon 12.000 unterschrieben, die sagen eben, Theory of Evolution is a foundational scientific truth. Ne? Schön. To reject this truth is to deliberately embrace scientific ignorance. Ja? Also das sagen auch Kleriker und es gibt die auch. Und mit denen kann man auch vernünftig reden. Ne? Also das sind nicht alle schlimm, im Gegenteil, es sind eher die, naja, lassen wir das, welche. Und dann schreiben sie sogar noch, ne, dass Gottes größtes Geschenk, ne, oder gutes Geschenk eben das kritische Denken ist. Ja? Also die sagen sogar, dass Kreationisten ja, eigentlich Gottes Plan widersprechen. Und das ist tief verankert, zum Beispiel in der evangelischen Glaubenslehre, ne, dass sozusagen der Kern der Wahrhaftigkeit irgendwo wichtiger ist als irgendwelche Glaubenssätze. Und das ist sicherlich auch mal zu bedenken. Das ist nicht eine uniforme Front. Und mit denen sollte man sich nicht verderben. Das sind intelligente Menschen. Mit denen kann man auch mal reden. Die mögen auch andere Meinung sein. Okay, ne? Aber die würden jedenfalls nicht gleich die Existenz des Gegenübers in Frage stellen. Naja, jetzt kommen wir nochmal zu dem, was ich gesagt habe über das wissenschaftliche Spekulieren. Das ist jetzt keine komplette Theorie, aber was führt eigentlich jemanden dazu, solche Dinge zu behaupten? Ne? Manche können es vielleicht nicht verstehen. Ich weiß nicht, wie diese einfachen Regeln nicht zu verstehen sind, aber, ne? Aber manche wollen es nicht. Ne? Und das ist ein Teil der Gegenaufklärung, die wir sehen. Das sind regressive, also psychisch regressive Tendenzen, die da beobachtet werden können. Ne? Schön kuschelig in die Gesellschaft, ins Kollektiv einmummeln. Ne? Das passt da alles so schön rein. Wir wollen lieber gar nicht mit der bösen Realität, der objektiven Wahrheit irgendwo oder physischen Realität konfrontiert werden. Und der hier, der Herr Freud, ne, der hat das zumindest auf eine Art Narzissmus oder narzisstische Kränkung zurückgeführt. Und ich glaube, es gibt auch nichts Schlimmeres, ne, als diese böse Wissenschaft. Erst erzählt uns der Herr Galileo, dass wir an keinem besonderen Ort sind. Dann erzählt uns der Herr Einstein, dass wir zu keiner besonderen Zeit leben. Dann gibt es noch solche Leute wie Herrn Boltzmann, die haben das mit der Entropie, Kreationisten übrigens, kein Scherz, glauben, dass es Entropie erst gibt seit dem Sündenfall, weil der hat die Unordnung in die Welt gebracht. So, und dann kommt schlussendlich noch dieser Herr Darwin, ja, und der macht das dann noch schlimmer, ne? Weil, ne, der erzählt uns dann noch, dass wir irgendwie was verwandt sind mit irgendwie Nacktschnecken oder so. Und dann kommen jetzt noch die blöden Informatiker, ja, ganz, ganz schlimm. Und jetzt habe ich nur noch 0 Minuten, das ist jetzt sehr schlecht. Und diese schlimmen Informatiker, ja, die machen es noch mal gleich dreimal schlimm. Die fangen jetzt noch an, da irgendwelche Artificial Intelligence und so zu programmieren und am Ende ist noch der freie Wille weg, was auch die Neurobiologen machen. Schlimm, schlimm, schlimm. Also nach meiner Uhr habe ich übrigens noch 5 Minuten. Überziehen. Danke. Also ganz ehrlich gesagt, ein größeres Kompliment als das gerade gibt es eigentlich gar nicht. Vielen Dank. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, was kann eigentlich dazu führen, müssen wir natürlich auch wieder Evolution berücksichtigen. Und der Herr Pinker, der ist also Linguist und Kognitionswissenschaftler, und der hat schon ganz richtig gemerkt, wenn wir über Kausalität reden, was natürlich auch bei Evolution der Fall ist, müssen wir natürlich bedenken, dass unsere Gehirne auf eine bestimmte Art von Kausalität evolviert sind oder die zu verstehen, und dass das natürlich ganz eng auch mit der Form von Ethik und Moral zusammenhängt. Und Ethik und Moral, das kommt immer sofort beim Thema Kreationismus oder Schöpfung. Also wir müssen schon immer bedenken, dass wir auch da über Evolution reden. Und das ist jetzt eine Spekulation, ja? Das ist für mich noch nicht ganz fertig. Aber was ist eigentlich das grundsätzliche Problem? Das ist das Problem des Ankommens in der Moderne. Ne? Und hier habe ich mich mal eines Bildes oder einer Unterscheidung bedient von Herrn Habermas aus der Theorie des kommunikativen Handelns, nämlich der Unterschied zwischen der Lebenswelt und dem System. Die Lebenswelt ist das, worauf wir evolviert sind, ne? Die Dorfgemeinschaft, Familie, die Höhle, Mammutjagen. Ne? Das ist eine Teilnehmerperspektive, ich kann was tun, das erlebe ich jeden Tag, ja, und wir sind eben, also das kognitiv evolviert ist jetzt von mir, nicht von Herrn Habermas. Aber das System, das ist halt die Beobachterperspektive mehr, ne? Wir als Staatsbürger, wir als Konsumenten, wo wir irgendwie nur so teilnehmen, aber nicht so richtig mit oder nicht direkt unser Einfluss manifestieren können. Und das ist sehr abstrakt und kontraintuitiv teilweise, vor allem wenn man mal das Steuerrecht liest, ne? Und die Evolution von Gesellschaften, die aber hier irgendwo entlang dieser Linie läuft, die ist halt so, dass wir die traditionelle Gesellschaft haben, wo das im Einklang ist. Ja? Also da gibt es kein großes Ganzes, da gibt es halt das Dorf. Ne? Dann gibt es irgendwie Reformation bis Industrialisierung, da spaltet sich das. Ja? Jetzt gibt es halt die Kaufleute, die Hanse, was weiß ich, ne? Oder noch mehr abstraktere Dinge. Und irgendwann kommen wir dann in einen Punkt, und das ist, glaube ich, das echte Problem von Kreationisten und auch anderen Leuten, die ein Problem mit komplexen Systemen haben, dass jetzt das System anfängt, auf die Lebenswelt zurückzuwirken, durch Anforderungen, durch Vorbestimmung, durch Fremdbestimmung. Oder auch eben durch das Herauslösen aus diesem doch eher gemütlichen Lebensweltkontext, der doch eine gewisse Gemütlichkeit hat. Dass das zu Problemen führen kann, zum Beispiel im Bereich der Ökonomie, ne, das können wir in dem Buch wunderschön nachlesen, und da kommt dann halt so Sätze, when we keep social norms, ne, das ist die Lebenswelt jetzt, and market norms, das ist das System, on their separate path, life hums along pretty well. Oder, wenn soziale und Marktnormen kollidieren, ja, Lebenswelt und System, dann beginnt der Trouble. Jo. Also in dem Bild hier, da gibt es auf einmal Friktion. Und wenn man jetzt nicht ankommen will, ja, dann darf das System eben nicht von den simplen Alltagserfahrungen abweichen. Es darf es nicht, weil das würde ja widersprechen. Ich möchte hier bleiben. Ich möchte regressiv sein nach Karl Poppers These über, warum diese Leute die Modernität nicht akzeptieren wollen. Sie müssen es verhindern, dass es hier reinrutscht irgendwie. Und dass ein System entsteht, das außerhalb unserer direkten persönlichen Kontrolle entsteht. Ja, das ist ein bisschen so Micromanagement-mäßig, aber ne, man möchte es halt gerne. Und das ist eine wirklich psychische oder eine kulturelle Reaktion auf eben ja, das Verlorensein in der Moderne. Irgendwie sowas. Ne? Und das führt dann halt auch eben zu Übertragungen, ne? Die man dann sieht, wenn ich das direkte Erleben übertrage auf ein System, dann kommt es zu sowas wie sogenannten geistigem Eigentum. Das ist im deutschen Recht in dieser Form, also diesen Begriff gibt es eigentlich nicht im Gesetzestext. Ne? Eigentum kann man nur erwerben an etwas, was physisch, also nicht anfassen kann. Ne? Dann gibt es solche Sagen wie Internet darf kein Rechtsfaulrein sein, weil hier kollidiert wieder die Lebenswelt des kleinen Dorfs, aus dem der Bundestagsabgeordnete kommt, ne? Und dem System dieses Weltumspannenden, ne? Was irgendwie nicht so, ne? So abstrakt ist. Und dazu kommt dann auch so eine Sache, wo dann positive Freiheitskonzepte, und deswegen habe ich am Anfang gefragt, ne, wo die dadurch geprägt sind, dass irgendjemand euch irgendeine Freiheit zugesteht, dass dieser Vorzug entsteht vor negativen Freiheitskonzepten. Und negative Freiheitskonzepte bedeutet negativ im Sinne von, ich darf nicht da und davon belangt werden. Das ist das, was ihr alle verteidigen wollt, wenn ihr geklagt habt gegen die Vorratsdatenspeicherung. Das ist, was bei Kollektivismus entsteht. Ja. Weil auf einmal geht der Staat daher und gibt euch Rechte. Oh, wie schön. Vielen Dank. Ja. Aber das ist nicht das negative Freiheitskonzept. Das negative Freiheitskonzept ist das Gegenteil. Ja. Das ist nämlich, der Staat darf das einfach nicht, weil ich aus mir heraus Rechte habe. Und das ist wieder dieser Konflikt hier, der dann sich eben auch im Kreationismus entlädt. Habe ich noch eine Minute? Ja. Weil, gut, ich hau jetzt noch einen rein, um mich hier noch unbeliebt zu machen, weil der muss noch sein. Wenn man jetzt noch ein bisschen weiter liest über selbstemergente Komplexität, ne? Also ich muss das jetzt ganz vorlesen. ich kann es nicht abkürzen, es ist gedanklich sehr dicht. For the first time it was shown that an evident order, also für die, zum ersten Mal wurde gezeigt, dass es eine evidente Ordnung gibt, die nicht das Produkt von Design ist, durch eine menschliche Intelligenz, und deswegen auch nicht einem Design zugeschrieben wurde durch menschliche Intelligenz, die aber nicht dem Design durch eine höhere supernaturale Intelligenz zugeschrieben werden muss, sondern dass es dort eine dritte Möglichkeit gibt, die Entstehung von Ordnung aus dem Resultat von adaptiver Evolution. Und dann gibt es noch weiter, vorhin Social Evolution, also soziale Evolution, ne? Das ist nicht die Selektion, die soziale Evolution ist nicht die Selektion von Individuen. Ja? Nicht du wirst weggemacht, weil, sondern es wird, was wegselektiert wird, sind Institutionen und Verhaltensregeln, die sich nicht mehr bewähren. Ja? Also der Mensch wird nicht wegselektiert, aber vielleicht der Staat, eine Firma, irgendwas aus diesem System. Ja? Nicht in der Lebenswelt, sondern im System. Auf der Systemebene geht das ja ab. Und jetzt würdet ihr sagen, oh, ne, das klingt jetzt, wenn ihr den kennt, ne, das klingt halt eben wie so ein Evolutionsbiologe, dieser Herr Dawkins. Und jetzt werden einige von euch Pickel kriegen, weil das hier ist nämlich nicht von einem Biologen, sondern das ist von einem anderen Wissenschaftler, der sich mit Komplexität und selbstemergenter Ordnung beschäftigt hat. Und die meisten von euch, die den Namen kennen, kriegen jetzt einen Schockzustand. Das ist nämlich tatsächlich von Herrn Hayek. Und Herr Hayek ist Nationalökonom gewesen. Und im Gegensatz zu vielen, die immer über ihn lästern und auch seinen Namen missbrauchen, bei diesen Vulgärökonomie-Diskussionen bei Sabine Christiansen und Anne Will, habe ich das mal alles gelesen, ne, und hoffentlich halbwegs verstanden. Den Vulgärökonomen möchte ich unterstellen, sie haben es nicht verstanden. Und dieser Punkt ist eben gerade kein Sozialdarwinismus. Ne? Es geht nicht darum, Menschen zu selektieren. Es geht darum, Gesetze wegzumachen, die nichts taugen. Es geht darum, Firmen sterben zu lassen, die nichts taugen. Es geht darum, Produkte sterben zu lassen, wie Kutschen. Ne? Es geht darum, dass die deutsche Presse halt vielleicht ein Problem hat, weil es das Internet gibt. Ne? Und auch hier sehen wir wieder Reaktionen, ne, die diese adaptive Ordnung nicht einsehen wollen. Und diese adaptive Ordnung, ja, die führt halt dazu, ne? Also diese Texte sind so lang, das tut mir leid, dass eben die Komplexität durch Wettbewerb, wie auch in der Evolution, der biologischen Evolution herrscht, tatsächlich Ordnung machen kann. Und das führt dann auch zu Aussagen, die würden, und damit möchte ich jetzt schließen, sonst übertreibe ich es wirklich, zu Aussagen über Patente. Ne? Das mag jetzt für den einen oder anderen interessant sein, weil er sagt dann, ich denke, dass da die Ausweitung des Konzepts von Eigentum auf solche Rechte wie und Privilegien wie Patente, Copyrights, Trademarks und Ähnliches, dass die nicht in Ordnung sind. Denn es scheint jenseits jeden Zweifels, dass in diesen Feldern ein sklavischer Glaube oder Anwendung von Konzepten das Wachstum von Monopolen erzeugt hat. Ne? Und Monopole sind halt schlecht. Ne? Und wir sehen halt hier, die Monopole, das ist sowas Ähnliches wie der Kreationismus. Ne? Weil die haben auch ein Deutungsmonopol. Gut, und jetzt habe ich noch irgendwie 30 Folien und ich schließe jetzt besser mal, sonst gibt es noch mehr.
Oh, wir müssen in 5 Minuten hier draußen sein, das heißt, für ein paar schnelle Fragen ist noch Zeit. Die Mikrofone sind offen, bitte zum Mikrofon hinkommen.
Okay. Ich kann vielleicht mal anfangen. Ich heiße Robert Helling und ich bin Physiker und ich wollte euch Biologen erstmal danken, dass ihr diesen Kampf führt und dass wir ihn nicht führen müssen, weil wir im Prinzip genauso angreifbar wären.
Ja, im Grunde genommen werdet ihr auch angegriffen.
Aber zum anderen wollte ich noch einen Unterschied, den du gemacht hast, auch noch verstärken. Ich glaube, man muss sehr unterscheiden zwischen der Situation in den Vereinigten Staaten, wo diese Leute große politische und wirtschaftliche Macht haben, und dem, was bei uns passiert, wo es zum Glück noch so ist, dass es hauptsächlich harmlose Spinner sind. Ich glaube, die Wissenschaftlichkeit, die bei uns, Antiwissenschaftlichkeit, die bei uns viel gefährlicher ist, findet sich eher in Esoteriker, Impffeind und solchen
Gruppen. Ja, also erstens, ich bin auch Physiker vom Studium her, also insofern. Ja, das ist vielleicht richtig. Das Problem ist, in Deutschland gibt es aber weniger Transparenz. Ne? Und es gibt, das habe ich versucht zu zeigen durch den Lehrplan, es gibt auf politischer Ebene Kreationisten. Das ist so. Die zeigen es nur nicht so deutlich. Das ist das eine. Das zweite ist, dass da keine wirtschaftliche Macht hintersteckt, ist auch falsch. Weil Beispiel, als das Informatikjahr war, als das Mathematikjahr war, haben große Firmen das gesponsert. Als das Darwinjahr war, hat sich kein großer Konzern bereit erklärt, an dem heiklen Thema Geld zu geben. Warum? Ja, ist offenbar befürchtet, dass das ein negatives Image hat. Spannend. Also das mit der Esoterik ist sicherlich ein Problem, ja. Aber das sieht man ja daran, dass die gesetzliche Krankenversicherung auch sowas bezahlt, teilweise.
Weitere Fragen?
Es wurde am Anfang gefragt, ob ein Kollektiv einem Einzelnen Rechte zugestehen kann. Und ich bin der Meinung, dass dies durchaus sein kann und sich ein Kollektiv durchsetzen kann, wenn es dem Einzelnen Rechte gibt, wenn es für das Kollektiv an sich von Vorteil ist. Also dass es auch eine Art von Evolution sein kann.
Also ich habe nicht gesagt, dass das Kollektiv das nicht tun kann. Natürlich kann ein Kollektiv das tun. Nur was sind diese Rechte wert? Kann dir ja die Rechte auch wieder nehmen. Ne? Und in dem Moment, wo es das gibt, kannst du auch genauso gut wieder nehmen. Punkt 1. Punkt 2, das ist ein Zielkonflikt. Ne? Das nennt man in der Wirtschaftswissenschaft ein Agent-Principle-Problem. Ne? Weil irgendwann wird es doch mal irgendwann eine Situation geben, wo das Kollektiv einen Zielkonflikt hat mit dem Individuum. Was ist dann?
Okay.
Und genau an dem Punkt entscheidet sich's, ne? Genau an dem Punkt entscheidet sich's. Bekommt das Individuum Recht oder das Kollektiv? Und da hatten wir ja gestern vom Volker ein paar schöne Zitate von diesem Rechtsprofessor da, die an Deutlichkeit es nicht vermissen ließen. Ne?
Ja. Danke.
Noch Fragen? Anmerkungen? Kommentare?
Ist das an? Vielleicht soll es...
Bitte?
Die Frage war, ob die Folien, ob er noch seinen Vortrag auf Video fertig halten möchte.
Das ist eine interessante Idee. Ich weiß nicht, ob das von euch aus irgendwie...
Wenn, also dann steht es am Wiki. Wir gucken mal, was wir tun können.
Okay. Ansonsten kann ich das ja auch noch zu Hause machen.
Also was mich interessieren würde oder was mal cool wäre, vielleicht so als Anregung, irgendwie ein Workshop, wie kann man mit Esoterikern reden und wie kann man die vielleicht überzeugen oder welche Argumente ziehen da oder so. Also weil...
Also, ja. Ja, das ist sicherlich...
Ich habe halt die Erfahrung gemacht, das geht nicht im bekannten Kreis.
Ich meine, das ist ein sehr nobler Ansatz. Das Problem ist halt, wer wird da hinkommen? Das sind die, die man sowieso überzeugen kann. Ja?
Nee. Also ich meine jetzt eher so, dass man sich quasi austauscht. Klar, von Leuten, die jetzt keine Esoteriker sind, dass sich Leute, die keine Esoteriker sind, austauschen darüber, welche Argumente man Esoterikern geben kann, damit die vielleicht...
Also wenn diese Sachen, Freud und so stimmen, ne, dann ist es wahrscheinlich je vergeben, liebes Mühe. Okay. Was man machen kann, es gibt, also nicht zum Kreationismus, aber zu diesem Thema Evolution, Moral, da gibt es eine schöne Frage, die wohl Christopher Hitchens immer stellt. Nennt mir eine einzige Aussage, die ein religiöser Mensch, also das ist jetzt das Thema, das ist jetzt was anderes als Evolution, ne? Das geht jetzt gegen Religion oder diese bigotte Religion, die da. Nennt mir eine Aussage, die ein religiöser Mensch, eine moralische Aussage, die ein religiöser Mensch machen kann, die ein Atheist nicht machen könnte. Das ist ein Argument, da kann keiner mehr was gegen sagen, aber das hat nichts mit Evolution jetzt zu tun. Ne? Bei Evolution, wie gesagt, es gibt 1 Million Paper wahrscheinlich, die alle konsistent darauf aufbauen und sie werden ignoriert. Und dann kommt das, was ich gerade sagte, aus Fefes Blog mit der Wikipedia-Diskussion, jedes Gegenargument wird im Grunde genommen wieder ignoriert. Und dann kommt wieder das Nächste und das Nächste. Das ist ein ongoing process, solange man es in der Schwebe hält. Ne? Deswegen haben die teilweise auch versucht, in den USA den Supreme Court Ruling zu unterlaufen. Ne? Weil in dem Moment, wo der Supreme Court dann final entscheidet, war es das. Und das wollten sie natürlich auch nicht. Ich sag mal so, mein Versuch heute, diese Meme zu installieren, ja, das ist ja auch schon, geht ja schon in deine Richtung. Also, aber wie gesagt, das war halt ein freundliches Publikum.
So, jetzt wird's Zeit, wir müssen den Raum räumen. Lass uns nochmal Kai danken.